PMS, Podcasting My Sanity, der Podcast rund um das Thema Frauengesundheit. Ich habe das Gefühl, Sex ist in unserer Gesellschaft irgendwie omnipräsent. Also vor allem in so popkulturellen Filmen, Serien oder Büchern. Wenn man sich zum Beispiel die neueste Staffel Bridgerton anschaut, hat man das Gefühl, alle sind ständig horny. Außerdem gibt es immer mehr Plattformen, die sich feministische und ethisch produzierte Pornografie auf die Fahne geschrieben haben. Also Sex-Podcasts oder Audiopornos, die erotische Geschichten speziell für Frauen erzählen. Und trotzdem sind weibliche Lust, sexuelle Vorlieben und Masturbation irgendwie immer noch krasse Tabuthemen oder eben oft aus Männersicht. Und genau deswegen will ich heute darüber sprechen. Und damit hi und herzlich willkommen zu PMS, Podcasting My Sanity. Wenn du keine Folge von diesem Podcast verpassen möchtest, dann abonnier ihn doch gerne. Außerdem freue ich mich natürlich wie immer über eine Bewertung, auch damit der Podcast noch von mehr Menschen gefunden wird. Aber jetzt zurück zum Thema. Für diese Folge habe ich mich mit Amelie Böhm verabredet. Sie ist studierte Sexologin, Psychologin und selbstständige Sexualberaterin mit einer eigenen Praxis. Und das mit voller Leidenschaft, denn sie wollte schon immer wissen, wie Menschen ticken und wie sie ihnen helfen kann, wenn es denn mal Probleme gibt. Außerdem macht sie, wie ich finde, wahnsinnig wertvollen und aufklärenden Content auf Instagram. Ich verlinke euch alles mal in den Shownotes. Ich finde, es ist ein sehr rundes Gespräch geworden, denn wir haben über weibliche Lust geredet, wovon sie abhängt und wie man die eigene Sexualität entwickeln kann. Außerdem ging es darum, warum Frauen öfter masturbieren sollten, was beim Orgasmus helfen kann und wie man das Sexleben auch in langjährigen Beziehungen aufrechterhalten kann. Also sehr viele spannende Themen, deswegen würde ich sagen, let's go! Hallo Amelie, schön, dass du heute da bist. Kannst du am Anfang einmal erzählen, welche Menschen zu dir in die Beratung kommen? Also welche Probleme vielleicht auch besonders häufig thematisiert werden bei dir?
Also es kommen ein bisschen mehr Frauen als Männer, so 60% Frauen würde ich sagen. Und die Themen, es fällt mir total schwer. Also es ändert sich manchmal saisonal. Manchmal habe ich plötzlich ganz viele Menschen mit Erektionsproblemen oder ganz viele mit Schmerzen beim Sex. Aber so das meiste sind die lustlosen Frauen und Schmerzen beim Sex, Erektionsproblematik und auch Lustlosigkeit beim Mann.
Das ist ja schon mal sehr spannend. Und ich habe dazu auch einige Fragen. Aber zu Beginn würde ich gerne vielleicht mal mit ein paar Begriffsdefinitionen starten oder mit einer Definition. Wir sprechen ja heute unter anderem über die weibliche Libido. Kannst du einmal kurz erklären, was wir unter Libido verstehen? Und vielleicht im Anschluss daran direkt die Frage, wovon hängt die individuelle Libido eigentlich ab?
Also unter Libido verstehen die meisten von uns mittlerweile so die Lust drauf, Sex zu haben, also so sexuelles Verlangen. Manchmal ist es dann aber auch das sexuelle Verlangen auf eine Person, also eher so das Begehren. Ich mache die Erfahrung in meiner Praxis, dass die Leute das für sich unterschiedlich definieren, so ein bisschen, und auch unterschiedlich wahrnehmen. Deswegen frage ich ganz oft nach, okay, aha, nicht so viel Lust auf Sex. Wie fühlt sich denn Lust auf Sex für dich an? Wie spürst du das in deinem Körper? Wann hast du das schon mal erlebt? Manche Leute hatten das ja auch noch nie. Und wie nimmst du die Lustlosigkeit wahr? Also ich arbeite halt mit den individuellen Menschen und deswegen nehme ich immer nicht oder gehe ich davon aus, dass sie es vielleicht ein bisschen anders verstehen als ich und frage da genau nach. Aber in der Regel ist es so ein bisschen so die Appetit auf den Sex.
Und gibt es da eigentlich biologische Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Oder ist das alles eigentlich anerzogen, dass man eigentlich generell das Gefühl hat, dass Männer ein bisschen mehr Lust haben als Frauen?
Ja, also Lust, die individuelle Lust ist ganz unterschiedlich beeinflusst. Das kann was mit uns drin zu tun haben. Also es können unsere Hormone sein, Hormonstatus, wenn er sich gerade verändert, Stress, den wir haben, wie wohl wir uns fühlen oder nicht fühlen. Und dann ist sie aber auch total durch Umgebungsfaktoren beeinflusst. Ist super individuell. Also wenn ich mit den Menschen mit ihrer Lust arbeite, fragen, also gucken wir ganz genau, was sind denn so deine Lustbremsen, was sind deine Lustbeschleuniger? Die sind super individuell. Was einer Person total Lust machen kann, ist für die andere der absolute Turn-off. Mhm. Und deswegen, klar gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen, weil wir unterschiedliche Hormonlagen im Körper haben, weil wir unterschiedlich sozialisiert werden, mit anderen Erwartungen zu tun haben. Aber dass Männer generell mehr Lust haben als Frauen, da bin ich unsicher.
Mhm. Okay. Ich habe bei dir gelesen, dass du mit dem sexualtherapeutischen Modell sexokorporell arbeitest und das besagt, dass Sexualität erlernbar ist und im Laufe des Lebens kontinuierlich weiterentwickelt werden kann. Wie geht das? Also kann ich wirklich Lust trainieren?
Also Sexualität ist eine Fähigkeit wie andere auch. Mhm. Ja, also da haben wir bestimmte Dinge, die uns mitgegeben werden, wie Sinneszellen im Intimbereich zum Beispiel. Ja, und die erkunden wir dann. Und das sexuelle Lernen beginnt ab Tag 1 sozusagen, würde man sagen. Das ist eine ganz andere Sexualität, als die wir als Erwachsene haben. Und die entwickelt sich. Wir lernen dazu. Wir machen Erfahrungen. Wir machen Erfahrungen mit anderen Menschen. Seien das unsere Eltern, die sagen, bäh, so nicht. Oder ja, mach du mal. Oder ne, oder so die Erwartungen, die in der Gesellschaft herrschen oder die Normen. Und so verfeinern wir. Wir entwickeln. Die meisten von uns machen Trial and Error. Wir probieren einfach aus, weil uns niemand richtig sagt, was wir vielleicht, worauf wir achten könnten oder was wir tun können. Und dann fahren wir so einen Moment gut damit und manchmal kommen wir dann an eine Grenze. Mhm. Und plötzlich haben wir keine Lust mehr auf Sex, plötzlich haben wir Schmerzen beim Sex, plötzlich funktioniert das so nicht mehr, wie wir uns das vorgestellt haben. Das ist dann der Moment meistens, wo die Menschen zu mir kommen und dann arbeiten wir dran. Mhm. Und sexokorporell geht, wie du sagst, eben davon aus, dass das eine Fähigkeit ist, die wir kontinuierlich weiterentwickeln können. Wir können Dinge dazulernen, wir können Dinge loslassen, verändern. Und das finde ich total schön. Das ist so ein hoffnungsvoller Blick auf die Sexualität. Also es ist nicht einfach Schicksal, sondern das hast du dir irgendwie beigebracht. Du hast das eingeübt, du hast bestimmte Erfahrungen gemacht. Jetzt klappt es nicht mehr so, wie du es dir wünschst. Jetzt kannst du was Neues tun. Nur wird uns halt nirgends beigebracht, wie wir das tun können. Mhm. Und dann mit sexokorporell kann man das richtig gut machen. Also es ist ein super Ansatz, weil der geht auch davon aus, dass Körper und Geist eine Einheit bilden. Mhm. Und auch in meiner Erfahrung ist es so, wenn jemand lustlos ist, dann gibt es immer einen richtig guten Grund dafür. Wenn jemand Erektionsprobleme hat, gibt es einen richtig guten Grund dafür. Das ist in der Regel eine adäquate Reaktion des Körpers auf eine Situation, die irgendwie nicht so gesund ist. Und genau, und dann arbeiten wir über den Körper ganz viel. Also wir reden zwar auch viel, aber wir machen auch viele Körperübungen und mitunter sind die, wo die größten Aha-Erlebnisse stattfinden.
Sexualität muss ja nicht immer mit anderen Menschen ausgelebt werden, sondern kann ja auch nur mit sich selbst stattfinden. Und als ich für diese Folge zum Thema Masturbation recherchiert habe, bin ich mal wieder über eine Gap gestoßen, und zwar den Masturbation Gap. Dazu gibt es verschiedene Umfragen, wonach Frauen durchschnittlich 70 Mal pro Jahr masturbieren und Männer ganze 166 Mal, also mehr als doppelt so viel. Woran liegt das deiner Meinung nach?
Ja, das Masturbation Gap, das kriege ich auch in meiner Praxis immer wieder mit. Also es gibt durchaus Frauen, die haben das erst mit 30, also die Selbstbefriedigung erst mit 30 für sich entdeckt oder später noch oder haben es noch gar nicht gemacht und ich begleite die dann dabei, das für sich rauszufinden, also nicht in der Praxis, sondern ich gebe Tipps, Hinweise und so weiter, dass sie das zu Hause ausprobieren können. Ja, die scheinen das auch weniger zu machen als die Männer. Wohl damit zu tun, dass unsere Gesellschaft eben auch bei der Sexualität andere Erwartungen und Normen und Prägungen hat, je nachdem, ne, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Männer werden ja eher zur Sexualität ermutigt, das macht sie zu einem Mann, das macht sie, ja, also das ist so wichtig, wird gefeiert. Und bei Frauen, die sollen sich da eher ein bisschen zurückhalten. Das ist vielleicht sogar was Gefährliches oder ne, kann ihren Wert ein bisschen mindern, wenn sie da zu ihrer sexuellen Lust stehen oder sich da ausleben. Und das hat auch heute noch einen Effekt. Ne? Und ist eigentlich total schade, weil Selbstbefriedigung sowas Gesundes ist, sowas Tolles auch für die Paarsexualität sein kann. Ne? Man lernt da seinen Körper besser kennen, man sensibilisiert seinen Körper auch für Berührungen an sexuell bedeutsamen Stellen. Man kennt sich ein bisschen besser, man kann auch besser drüber sprechen, was einem gefällt, was nicht. Und man kann sich selbst was Gutes tun. Ne? Also auch in einer Beziehung, wenn eine Person gerade nicht so Lust hat und die andere hat total viel Lust, ist das ja eine super Möglichkeit, sich da um seine sexuellen Bedürfnisse zu kümmern. Also ich finde es total, also ich finde es nicht überraschend, dass es das Masturbation Gap gibt, überhaupt nicht. Ich finde es einfach schade,
Mhm. Ne? Ja, definitiv. Und wie stehst du eigentlich zu Pornos? Also viele sagen ja, dass sie unser Bild von Sex komplett verzerren. Aber es gibt ja auch Plattformen, die sich explizit feministische Pornos auf die Fahne geschrieben haben.
Ja, also ich finde erstmal, why not? Ne? Also was immer für einen funktioniert. Und wenn das einem bei der Erregungssteigerung gut hilft und man das genießen kann, ja, finde ich jetzt erstmal in Ordnung. Ich plädiere immer dafür, dass man für seinen Porno bezahlt und dass man dafür darauf achtet, dass der ethisch hergestellt wurde, also dass alle Darstellenden und aber auch die Tonperson und Kameramensch irgendwie gut bezahlt wurden. Ja, das finde ich irgendwie wichtig. Ja, und ich finde es auch mal wichtig, dass man weiß, das ist kein Lehrstück. Das hat relativ wenig mit realer Sexualität zu tun. Mhm. Das ist wie, es gibt diesen schönen Vergleich, dass man ja auch nicht Too Fast and Too Furious als den Actionfilm anschaut und dann hast du Gefühl, oh, da schaue ich mir jetzt mal so ein paar Autofahr-Moves ab. So, nee. Ne? Und aber bei dem Porno vielleicht auch, weil so ein bisschen andere Angebote fehlen, gibt das ja durchaus auch, dass so Porn-Moves dann uneinvernehmlich genutzt werden. Mhm. Also, ne, dass es sich so ins reale Sexualleben überträgt, weil man irgendwie zeigen will, was für ein Hengst man ist oder ein guter Liebhaber sein oder die Frau besonders, ja, begehrenswert sein möchte. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Trugschluss. Mhm. Ja, also ich finde, wenn man das so als Unterhaltungsmedium für sich nutzen und genießen kann, würde ich sagen, ja, achte einfach drauf, dass das ethisch, moralisch gut hergestellt wurde. Aber mach nicht den Fehler, das mit echter Sexualität zu verwechseln. Mhm. Ja, das sieht ja auch alles anders aus. Also da werden Männer mit einer besonders großen Penisgröße ausgesucht und Frauen, die einem bestimmten Körperbild entsprechen. Und manche Dinge, die dort getan werden, das weiß jede Frau, dass die das nicht in der Sekundenschnelle zum Orgasmus befördern wird. Aber ne? Auch Frauen gucken ja Pornos mit männlichem Blick in der Herstellung sozusagen und können das erregend finden. Also aus meiner Sicht, why not mit den zwei Einschränkungen?
Ja, absolut. Wieso ist es denn eigentlich für Frauen oft so schwierig, die eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren? Also wie wird man die Scham los und woher weiß ich eigentlich überhaupt, was ich gern mag?
Mhm. Ja, große Frage. Und ich weiß auch nicht, also ich habe das Gefühl, die betrifft tatsächlich recht viele Menschen, unabhängig von Geschlecht, weil wie leicht fällt das uns im Alltag, zu sagen, was wir brauchen oder nicht brauchen? Also auch auf Arbeit fällt es uns schwer, das zu sagen oder also überhaupt zu spüren. Im Privatleben, mit der Familie, ja, mit Freunden. Also ich mache immer wieder die Erfahrung in der Praxis, dass es allgemein nicht so leicht ist. Und dann ist es halt beim Sex besonders schwer, weil uns da nicht beigebracht wurde, wie wir darüber sprechen oder darüber nachdenken können. Da fehlt die Sprache. Das ist ganz oft in der Praxis, da sagen, ah, so kann man das sagen. Ach, wie du das formulierst. Ich mache das natürlich jeden Tag, ich spreche über nichts anderes, aber da fehlt so ein bisschen die Sprache und macht es einfach besonders schwer. Wenn man jetzt merkt, okay, beim Sex, das ist ein Thema, ich hätte so eine Ahnung, was mir gefällt, aber ich kann einfach nicht drüber sprechen, dann erstmal gucken, fällt mir das im Alltag vielleicht auch schwer? Und dann dort erstmal üben, vielleicht einfach sagen, nee, ich habe heute nicht Lust auf diesen Film. Ich hätte eigentlich total Lust, mal alleine was zu lesen und gucken, was passiert. Ne? Also so ein bisschen da rumexperimentieren, wie weit man gehen kann. Und dann, wenn es um Sex geht, das erstmal außerhalb vom Bett machen. Also ne, lieber sich verabreden, gemeinsam spazieren gehen und mal ein bisschen vortasten. Und dann merkt man auch, wie gesprächsoffen ist die andere Person. Hat wahrscheinlich auch nicht gelernt, groß drüber zu sprechen. Vielleicht doch. Manchmal erfährt man ja gerade bei so tollen Gesprächen über Sex noch was ganz Neues über die Partnerperson, auch wenn man schon 10 Jahre zusammen ist. Genau, beim Spaziergang so ein bisschen vorsichtig. Dann gibt es auch tolle Kartenspiele, ne, die einem da helfen können, sich so ranzutasten. Da hat man erstmal nicht die Verantwortung so für die Fragen, weil je nachdem, was man fragt, zeigt man ja auch schon so ein bisschen, was einen interessiert. Also das kann sich dann auch schon gefährlich anfühlen. Mit den Fragen zieht man eine und dann kann man sagen, oh, was für eine Frage. Okay, man versucht es immer zu beantworten und man kommt überhaupt mal ins Gespräch.
Okay. Und dann meintest du ja schon, dass das Thema Orgasmus bei dir in der Beratung auch extrem wichtig ist. Ein Thema in dem Zusammenhang, was vor allem in heterosexuellen Beziehungen noch häufig vorkommt, ist ein weiterer Gap. Ja, und zwar der Orgasm Gap. Also laut einer Umfrage der Chapman University kommen demnach 95% der Männer beim Sex und nur 65% der Frauen, also fast ein Drittel weniger. Woran liegt das und was kann Frauen helfen, wenn sie Probleme beim Orgasmus haben?
Ja, also das Spannende ist ja auch bei dieser Umfrage, bei dieser Studie gewesen, dass Frauen, die mit Männern schlafen, deutlich weniger zum Orgasmus kommen als Frauen, die mit Frauen schlafen.
Mhm.
Also es hat schon auch damit zu tun, wie wir glauben, dass man Sex haben sollte.
Mhm.
Ne? Gibt es ja nicht so viele Vorbilder, eben es gibt Pornos oder man gibt so in der Regel so eine bestimmte Choreografie, die meisten Paare abspielen. Und da wird halt die weibliche Anatomie nicht ideal stimuliert oder nicht ideal mit einbezogen.
Mhm.
Genau, das heißt, auch in dieser Studie haben sie noch befragt, ja, bei welcher Art von Sex kommst du denn besonders gut zum Orgasmus? Und das war zum Beispiel, wenn das Vorspiel dabei war, wenn man über Grenzen, Bedürfnisse sprechen konnte,
mhm.
Wenn Oralsex stattfand. Also ne, so ein paar Punkte, wie der äußere Bereich der weiblichen Klitoris mit einbezogen wird. Das kann helfen. Und das Zweite ist, dass die Frauen in der Regel sich auf eine bestimmte Art und Weise selbst befriedigen,
mhm.
die relativ weit weg von dem ist, was bei der Paarsexualität passiert. Und dann wundern sie sich, ne?
Mhm.
Haben eine Sache eintrainiert, der Körper weiß, ah, auf diese Art und Weise komme ich zuverlässig und relativ schnell zum Orgasmus. Machen sie Paarsexualität, ganz andere Sache.
Mhm.
Die Orte werden nicht stimuliert oder ganz anders oder Spannung im Körper ist unterschiedlich. Also ein Teil meiner Arbeit ist immer eine ganz minutiöse Selbstbefriedigungsanamnese, wo wir genau gucken, was wird wann gemacht. Dann gucken wir, was wird bei der Paarsexualität gemacht und dann gucken wir, wo der Mismatch ist und wo man vielleicht auch näher hinkommen kann. Und als Paar gemeinsam darf man einfach auch drüber sprechen, was können wir noch tun, damit sich das für dich gut anfühlt.
Mhm.
Und wenn dann während der Penetration zum Beispiel noch eine Hand an der Klit ist oder ein Toy an der Klit, das macht den Sex nicht weniger wertvoll oder qualitativ gut. In der Regel führt das eher dazu, dass er noch besser wird.
Mhm. Ja, macht total Sinn. Einige Frauen können sich ja auch nicht so richtig gehen lassen, weil sie vielleicht mit ihrem eigenen Körper nicht so zufrieden sind oder beispielsweise mit ihrer Vulva strugglen.
Mhm.
Weil auch da gibt es ja vielleicht auch durch die Pornoindustrie bestimmte Schönheitsideale. Wie freundet man sich denn am besten mit dem eigenen Körper an?
Ja, das ist auf jeden Fall ein großer Teil. Ich frage da auch immer nach, hast du dir die Vulva schon mal angeschaut? Kennst du die gut? Und sagen so, ja, beim Rasieren. Und dann ist die Frage, würdest du sie in einem Fundbüro der Vulven wiedererkennen? Und bis jetzt habe ich erst eine Klientin gehabt, die gesagt hat, ja. Ja, die kannte sie auch gut.
Mhm.
Die hatte damit auch kein Problem. Also ja, es wird uns Frauen nicht nur gesamtkörperlich schwer gemacht und so zu mögen, wie wir aussehen. Gerade im Intimbereich gibt es eben auch, und das ist nicht nur mit, das ist schon vor der Pornoindustrie so gewesen. Also bestimmte Features, sage ich mal, wurden schon viel früher in der Kolonialzeit irgendwie verteufelt und als verwerflich angesehen. Also es ist auch noch nicht so lange her, dass wir unseren Intimbereich enthaaren. Ne? Da wird auch alles noch mal ein bisschen sichtbarer. Also es gibt so verschiedene Faktoren, die dazu beitragen. Ja, und es kann dazu führen, dass manche Frauen Oralsex nicht so gerne empfangen, ne? Oder dass sie lieber bei Licht aus oder dass sie sich halt während des Sexes mal sorgen, da könnte was sein.
Mhm.
So in a nutshell ist gar nicht so leicht, aber sie sich mal anzuschauen, ist auf jeden Fall super. Und sie anzufassen, also ich ermutige auch dazu, beim Duschen sie einfach mal liebevoll und achtsam anzufassen. Also einfach mal so ein bisschen mehr integrieren in den Alltag auf eine liebevolle Art und Weise, das kann schon helfen. So wie wir das bei anderen Körperbereichen auch tun würden. Also Frauen, die sich mit ihren Brüsten nicht so wohl fühlen, rät man auch zu, anzuschauen, anzufassen, also so ein bisschen also sich dran zu gewöhnen, wie sie aussieht. Ne? Alles, was wir häufig sehen, ist irgendwann normal und irgendwann mögen wir das auch. Das ist so ein psychologischer Effekt. Und wenn wir sie liebevoll anfassen und sich das gut anfühlt, hilft das halt zum Beispiel auch.
Mhm, definitiv. Du hattest von der Labia Library erzählt. Kannst du das nochmal kurz erklären?
Ja, es gibt mittlerweile tolle Möglichkeiten, sich ganz viele Vulven anzuschauen. Die Labia Library ist eine davon und hilft uns Frauen ein bisschen in Kontakt mit der Vielfalt normaler Vulven zu kommen.
Mhm.
Weil es ist ja, bei Männern hängt das ganze Genital ein bisschen sichtbarer draußen.
Mhm.
Und wenn die duschen, dann können sie auch mal gucken und so. Ne? Oder man sieht es einfach besser. Wenn wir, auch wenn wir mit anderen Frauen duschen, wir müssen schon fragen, darf ich mal bitte zwischen deine Beine schauen, um mal so einen Blick zu kriegen. Ja, passiert einfach nicht so oft. Und das kann total helfen, wenn man einfach verschiedene Vulven sieht, dass man sich, dass man sieht, ah, das ist alles normal, ah, das ist alles, oh, könnt ihr also auch aussehen, ne, dass man sich so ein bisschen wohler auch damit fühlt, was man selber hat. Weil in der Regel sieht das nicht so aus wie in den Medizinbüchern oder Aufklärungsbüchern, die man so sieht, dieses, ne, es gibt so ein ganz bestimmtes Bild und die wenigsten Vulven sehen so aus, tatsächlich.
Manche Frauen haben ja auch Schmerzen beim Sex und können sich deswegen nicht so richtig entspannen. Im schlimmsten Fall spricht man dabei von der Erkrankung Vaginismus. Was hilft dagegen und woher weiß ich eigentlich, ob ich betroffen bin?
Merke ich gerade als erstes so, nein, es ist keine Erkrankung. In der Regel ist es wirklich eine gesunde Reaktion vom Körper, der einfach Nein sagt. Ja, okay. Also das ist in der Regel sehr gut erklärbar. Behandle viele oder berate viele Frauen, die das haben. Das ist tatsächlich relativ häufig. Manche Frauen können trotzdem Geschlechtsverkehr haben, können es einfach nicht genießen. Andere, für andere ist es, die können nicht mal einen Penis aufnehmen. Ne, der kann nicht mehr groß in die Nähe kommen und schon kriegen sie Angst. Ja, das Erste, was ich sagen würde, ist, lass dich erstmal abklären, weil manchmal gibt es auch einfach körperliche Dinge, die dazu führen können, dass man da Schmerzen empfindet. Ne? Dann geht man zu einem netten Gyn, ich rate mal zu netten zu gehen, bei den man sich wohlfühlt. Wenn eine Untersuchung nicht möglich ist, das ist nicht für alle Frauen möglich wegen der Schmerzen, dann kann man auch untersuchen, also eine Anamnese bekommen, ohne dass da ein Spekulum gebraucht wird. Genau. Und wenn man dann weiß, okay, körperlich ist alles in Ordnung, da gibt es noch eine andere Komponente, dann würde ich sagen, schnapp dir ein gutes Buch. Da gibt es mittlerweile tolle Bücher zu Vaginismus, ist so das Stichwort. Fällt nicht immer alles da rein, aber in der Regel hilft das trotzdem gut. Es gibt tolle Selbsthilfegruppen, auch online, super Accounts und Instagram. Und die allermeisten SexualberaterInnen oder TherapeutInnen kennen sich mit dem Thema auch gut aus. Manchmal besser als die GynäkologInnen. Nicht alle GynäkologInnen wissen, ja, was da so alles dahinter steckt. Ist aber in der Regel gut behandelbar. Je nachdem, wie lange man damit schon lebt, desto länger dauert es in der Regel. Aber genau, deswegen sage ich immer, je früher du dich drum kümmerst, desto besser. Und wirklich, also Schmerzen beim Sex muss man überhaupt nicht akzeptieren. Die muss man nicht hinnehmen. Da muss man nicht sagen, ah, das gehört sich halt so. Auch nicht beim ersten Mal tatsächlich. Eigentlich ist unser Körper genau dafür gebaut, schmerzfrei Geschlechtsverkehr zu haben, weil so pflanzen wir uns ja fort, das will unsere menschliche Natur ja eigentlich so gut wie möglich fördern. Wenn da Schmerzen sind, dann stimmt was nicht. Und entweder auf einer körperlichen Ebene oder auf so einer Angstebene.
Im Zusammenhang mit dem Thema Orgasmus bin ich dann immer wieder auf das Thema Beckenboden gestoßen. Warum ist der so wichtig beim Sex und wie kann ich den vielleicht auch gezielt dafür trainieren?
Also, das ist auch eigentlich eine ganze Episode, der Beckenboden und Sexualität. Also erst würde ich sagen, der ist total wichtig für eure Sexualität und für euren Genuss und auch für die Funktionstüchtigkeit. Und zwar nicht nur bei Frauen und auch nicht nur bei Frauen, die geboren haben, sondern eben auch für Männer. Ja. Ich arbeite auch mit den Männern ganz viel am Beckenboden. Weil das ist ein Körperbereich, der am besten funktioniert, wenn er gut durchblutet ist. Da kann dir der Beckenboden helfen. Es ist ein Bereich, dem Spannung nicht so gut tut. Also sobald da zu viel Spannung ist, zum Beispiel im Beckenboden, desto weniger funktioniert das so, wie man sich das wünscht. Und wenn man den aktiv ansteuern kann, dann kann man einfach auch den eigenen Genuss intensivieren, gerade beim Orgasmus. Ne? Da macht der Beckenboden so eine Entspannung, Anspannungsbewegung. Und wenn man die mit unterstützt, kann das einfach intensiver werden. Viele machen dann Beckenbodentraining, also die wollen den stärken, die wollen den anspannen. Das ist auch wertvoll, solange man nicht das Entspannen vergisst. Das ist nämlich genauso wichtig.
Okay, zurück zum Thema Beziehungen. Oft hat man ja am Anfang einer Beziehung noch so ganz viel Lust und irgendwann stellt sich dann so der Alltag ein und die Anziehung ist irgendwie nicht mehr so stark wie am Anfang. Oder ein Partnerteil hat mehr Lust als der andere. Was kann man gegen solche Flauten tun?
Ja, wieder sich aktiv kümmern. Also es wird uns auch, also uns wird ja nicht so richtig beigebracht, wie man Beziehung führt. Es wird uns auch nicht richtig beigebracht, wie man Sexualität in einer Langzeitbeziehung pflegt. Und das ist halt was, das braucht Pflege. Am Anfang wird uns das so ein bisschen geschenkt und das ist easy. Und wenn wir ein guter Match sind, ja, dann klappt das auch gleich gut. Aber das ist wie ein Garten. Kann man nicht einmal einpflanzen und einmal gießen, sondern da muss man sich beständig drum kümmern. Sexualität verändert sich ja auch ständig. Ne? Also das ist nicht etwas, was man dann, wenn man dann mal gematcht hat, für den Rest des Lebens so matcht, sondern je nachdem, wie sich das Leben entwickelt, wie man sich selber entwickelt, wie die Beziehung gerade läuft, spürt man das dann halt auch in der Sexualität. Ja, sich drum kümmern. Mhm. Also nicht einfach hinnehmen. Und je früher, desto besser. Gibt's auch tolle Bücher. Jetzt gerade ist eins rausgekommen, Sex That Connects. Mhm. Ja, kann man, da sind Übungen drin, die man als Paar ausprobieren kann. Und dann gibt's auch viele Dinge, die man außerhalb vom Bett machen kann, damit man wieder mehr Lust aufeinander hat. Mhm. Das hat so ein bisschen was mit Nähe und Distanz auch zu tun, mit einer lebhaften Beziehung, also dass man sich auch mal wieder gegenseitig überrascht oder schöne Dinge gemeinsam macht. Es ist auch überhaupt keine Schande, sich da Hilfe holen zu müssen. Das machen wir ja für andere Dinge in unserem Leben auch. Mhm. Holen wir uns auch Hilfe von professionellen Menschen.
Definitiv.
Ich repariere mir meine Zähne nicht selbst. Ich gehe da auch zum Zahnarzt.
Das stimmt. Manche Paare peppen ihr Sexleben mit Sextoys auf. Wir hatten es vorhin ganz kurz. Wie stehst du dazu?
Wenn es hilft, wenn es sich gut anfühlt, why not? Ich glaube nicht so richtig an dieses Allheilversprechen. Also ein Sextoy wird auf jeden Fall irgendwie dafür sorgen, dass ihr Spaß im Bett habt. Mhm. Das ist nicht immer so. Aber sie sind eine tolle Ergänzung, eine tolle Erweiterung, die man für sich alleine oder als Paar nutzen kann. Wenn man es gemeinsam macht, würde ich auf jeden Fall drüber sprechen. Mhm. Ja, also davor, vielleicht währenddessen und danach auch. Einfach, dass da plötzlich ein Sextoy liegt und das mit eingebaut wird, ohne dass man drüber gesprochen hat, ist in der Regel nicht erfolgsversprechend. Also ich finde es gut, dass es sie gibt. Ich finde toll, wie sich dieser Markt entwickelt. Ist total vielfältig. Ist für alle was dabei. Also es gibt ja auch nicht nur Sextoys für Paare und Frauen, sondern auch für Männer gibt es tolle Sachen. Ja, für alle Geschlechter und Vorlieben gibt es da was. Und das finde ich richtig toll. Ist einfach ein Spielzeug. Und je nachdem, was man mag oder wo man steht, alleine oder als Paar, kann einem das einfach nochmal ein extra an Genuss geben. Muss aber nicht.
Zum Abschluss würde ich gerne noch mal über eine Studie sprechen. Und zwar habe ich eine Umfrage gefunden, wonach Frauen besseren Sex haben, je älter sie werden. Also mit Mitte 30 haben Frauen demnach ein erfüllteres Sexleben als mit Anfang 20. Woran liegt das deiner Meinung nach?
Ja, also ist vielleicht für die allermeisten gar nicht so überraschend, ne? Also erstmal hat man ein gutes Stück mehr an Erfahrung dabei, hat vielleicht auch ein bisschen mehr Selbstsicherheit gewonnen. Also ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber je älter ich werde, das genieße ich total am Älterwerden. Ich bin so gelassen und bin irgendwie so mehr bei mir. Es wird viel leichter, Ja und Nein zu sagen, wo es mir passt. Und das nimmt halt zu. Und das hilft dann halt auch beim Sex. Also wie gesagt, wenn man sagen kann, was man möchte und auch was man nicht möchte, dann die Wahrscheinlichkeit, dass man Sex erlebt, der einem gefällt, steigert sich damit einfach, ne? Und also mehr Erfahrung ist auch gut. Ja, wie gesagt, ist ja alles so ein bisschen Trial and Error, gerade in den jungen Jahren. Hat man dann vielleicht hinter sich und weiß dann schon, ja, das muss man gar nicht probieren, das brauche ich nicht. Mhm. Lass uns doch lieber das machen.
Mhm. Hast du abschließend vielleicht noch so deine Top 3 Sachen, die du auch all deinen Klientinnen so mitgibst?
Ja, also wir arbeiten ganz viel an dem, mach das, was sich für dich gut anfühlt. Mhm. Und wenn man das lernt, also erstens herauszufinden, zu spüren und dem auch nachzugehen, also auch zu sagen, so das passt nicht zu dem, was mir gut tut oder das hier würde gut passen, machst du mit? Ja, desto mehr Freude haben wir beim Sex. Es geht ja nicht darum, irgendeine besondere Leistung abzugeben oder besonders, ja, auch eine bestimmte Art zu wirken, sondern es geht doch eigentlich darum, dass man selber eine schöne Erfahrung dabei hat und dass man gemeinsam eine schöne Erfahrung dabei hat. Ja, und dazu gehört dann natürlich auch, dass man Konsens pflegt und sich da auch traut, seinen Konsens zu geben oder zu entziehen. Genau, also tu das, was sich gut für dich anfühlt, ist eigentlich so das, was ich immer am wichtigsten finde. Genau, Schmerzen beim Sex müssen nicht sein, kümmere dich drum, finde ich total wichtig. Und ja, jeder von uns hat Recht auf schönen, auf genussvollen Sex.
Ja, das nehme ich mir mit aus dem Podcast. Insofern vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine ganze Aufklärungsarbeit. Dankeschön, dass du heute da warst.
Danke für die Einladung.
Ein Fact to Snack. Warum haben Frauen eigentlich einen Orgasmus? Bei der Recherche dieser Folge bin ich auch über die Frage gestolpert, warum Frauen überhaupt einen Orgasmus haben, also so rein evolutionär. Weil fürs Schwangerwerden brauchen wir ihn ja schon mal nicht. Unser Eisprung und unsere Fruchtbarkeit sind ja davon unabhängig. Die Wissenschaft ist sich da auch noch nicht ganz sicher, aber es gibt verschiedene Theorien.
Theorie 1 besagt, dass Penis und Klitoris denselben embryonalen Ursprung haben. Und da der Mann den Orgasmus im Normalfall nun mal zum Samenerguss braucht, hat die Klitoris eben dieselben Möglichkeiten. Aber die Wissenschaft ist sich nicht ganz sicher, ob beide Orgasmen, also die von Frauen und Männern, wirklich gleich sind. Also muss diese Erklärung nicht zwangsläufig stimmen. Eine andere Theorie besagt, dass die Muskelkontraktionen dabei helfen sollen, die Spermien zur Gebärmutter zu bewegen. Aber auch hierfür gibt es noch nicht genug Beweise, zumal diese Kontraktionen eher nach außen statt nach innen gerichtet sind. Und dann gibt es noch die Vermutung, dass Orgasmen früher doch notwendig waren, um einen Eisprung auszulösen. Das ist zum Beispiel bei Kaninchen so. Aber über die Jahre hat sich unser Zyklus wohl unabhängig von Orgasmen entwickelt, sodass der Eisprung automatisch abläuft, egal ob man Sex hat oder eben nicht. Unter anderem, weil die Klitoris nicht mehr so nah an der Vagina liegt und beim penetrativen Sex daher nicht mehr so direkt stimuliert wird. Also, warum Frauen einen Orgasmus haben können, obwohl er biologisch nicht notwendig zu sein scheint, ist noch nicht abschließend erklärt. Aber der Prozess sei wohl viel zu komplex, also ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit so oder so kein evolutionärer Zufall. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe in dieser Folge wieder wahnsinnig viel mitgenommen. Falls bei euch noch Fragen offen geblieben sind, dann schickt sie mir doch gerne an podcast@her.one. Vielleicht bietet sich zu dem Thema ja dann nochmal eine zweite Folge an. Ansonsten freue ich mich aber natürlich auch, wenn ihr mir einen Kommentar zu der Folge dalasst und mir verratet, wie sie euch gefallen hat. Last but not least, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.